1911 wurde der Internationale Verband der Chemischen Gesellschaften gegründet und Marie Curie bekam als erste Frau den Nobelpreis für Chemie. Grund genug, um 2011 zum Jahr der Chemie zu machen. Und so läuft auch die zentrale Ringvorlesung der Georg-August-Universität in diesem Sommersemester unter dem Titel »Chemie, unser Leben, unsere Zukunft«. Dabei wird über Themen wie Lebensmittel, Medikamente bis hin zu Treibstoff gesprochen. Kurz, es geht um die Bedeutung der Chemie in unser aller Leben. Hören Sie nun die Vorlesung von Dr. Klaus Müllen vom Mainzer Max-Planck-Institut für Polymerforschung. Sie trägt den Titel »Materialien der Zukunft«.
Guten Abend zusammen, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Lutz. Ich freue mich ja, dass ich trotzdem noch nach Göttingen eingeladen werde. Ich freue mich auch, hier zu sein. Es ist mir ein Vergnügen, ich darf sogar noch mehr sagen, hoffe natürlich, dass das für Sie am Ende auch ein Vergnügen gewesen sein wird. Ich will Ihnen etwas über Chemie sagen. Und wenn ich Ihnen das hier zeige, werden Sie fragen, was hat das mit Chemie zu tun? Die Antwort ist überhaupt nichts. Denn wenn Sie auf diese Weise die physikalischen Stoßgesetze ausprobiert haben, werden Sie keineswegs von einem Physikunfall reden. Wenn dabei Öl ausgelaufen ist, werden Sie durchaus von einem Chemieunfall reden. Und diese Allgegenwärtigkeit der Chemie resultiert daraus, dass wir in einer stofflichen Welt leben. Aber das macht das Problem für uns Chemiker. Und jetzt machen wir einen großen Sprung. Tut mir leid, dass das so, ja, ich habe mir schon gedacht, ihr hättet einen besseren Overhead-Projektor. Das soll die heutige Situation unserer Energietechnologie beschreiben. Und das ist gar nicht so spaßig, wie es auf den ersten Blick erscheinen mag. Völlig unabhängig von dem, was die Politik in diesen Tagen entscheidet, aus dem Kopf oder aus dem Bauch, wir erwarten gegen die Mitte des Jahrhunderts eine signifikante Lücke in der Versorgung der Weltbevölkerung mit Energie. Unabhängig von allen Prognosen, unabhängig davon, was wir noch an fossilen Ressourcen finden werden. Und ich gehe einen Schritt weiter. Die Technologien, um diese Lücke zu schließen, gibt es gegenwärtig nicht. Und es ist wichtig, dass wir uns das verdeutlichen. Also würde doch jeder sagen, dann braucht es Forschung und Entwicklung. An was denn, bitteschön? Jetzt gucken wir mal über den Zaun, wenn bei uns vielleicht die Diskussion ein wenig zu emotional ist. Was sagen die Amerikaner? Und dann sehen Sie diese Themen wie Solarenergie, Katalyse, die Frage der Speicherung der Energie, Supraleitfähigkeit, damit wir nicht so viele Transportverluste haben, Treibstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen, die Sequestrierung von CO2, natürlich auch die Frage der Kernenergie, die Frage der Verbrennungsprozesse, die Frage des Wasserstoffes, die Frage des Verhaltens von Materialien unter extremem Druck oder bei extremen Temperaturen, das sieht schon sehr komplex aus. Und je nachdem, wen Sie fragen, werden Sie auch in unterschiedliche Richtungen gewiesen. Das ist halt das Dilemma. Sie finden halt für jedes einen Professor, der eben in die eine oder in die andere Richtung zeigt. Also mache ich meine eigene Auswahl. Und das sollte jetzt... hier hätte etwas rot rauskommen sollen. Jetzt versuche ich Ihnen zu erklären, was ich ausgesucht habe. Das ist Solarenergie, Katalyse, elektrische Speicherung. Und ich würde gerne gegenüber dem Department of Energy etwas hinzufügen. Und das ist, den Verbrauch von Energie einzudämmen. Gut, das klingt ja auch nicht ganz spektakulär. Aber ich würde Ihnen gerne an dem Beispiel noch drei Zusatzinformationen geben. Zuerst, Sie sind alle Internet-Freaks. In Deutschland brauchen die Server pro Jahr die Energie, die etwa eine mittlere Großstadt verbraucht. Das sollte man sich ja mal verdeutlichen. Zum Zweiten, es geht ja nicht allein um Energie, sondern es geht um erschwingliche Energie. Und deshalb kommen andere Fragen bei der Verteilungskämpfe hinzu. Wenn wir zum Beispiel Meerwasser entsalzen, ist das Energiethema wieder auf dem Tisch. Aber die Summe all dessen, was ich Ihnen hier zeigen möchte, ist, dass diese Schwierigkeiten zu groß sind, als dass wir sie den Ingenieuren, den Physikern oder den Politikern überlassen dürfen. Wir brauchen vor allem die richtigen Materialien. Und dafür braucht es Forschung. Und das ist die Botschaft. Wir können keine neuen Technologien entwickeln, wenn wir dafür nicht die richtigen Materialien haben. Darf ich Ihnen deshalb die folgende Gliederung vorstellen? Ich möchte Sie zunächst dahin einführen, dass es keine einfachen Antworten gibt. Ich habe sie nicht. Ich möchte dann über die enorme, intensive Wechselwirkung zwischen Energietechnologie und Chemie reden. Und dann werden wir uns den naheliegenden Themen zuwenden: Energieeinsparung, Erzeugung und Speicherung. Sie kennen das Thema. Das wird immer verrückter, man bohrt immer tiefer. Vor Brasilien stehen 7.000, 8.000 Meter in der Debatte. Nun ist aber diese Thematik nicht nur bezogen darauf, welche Ressourcen wir haben, sondern wir haben in Jahrmillionen entstandene Ressourcen und wir verbrennen sie innerhalb eines Jahrhunderts. Das heißt, diese Erderwärmung, und da gehe ich keine Kompromisse ein, ist zum nicht geringen Teil menschgemacht. Und das muss in unsere Überlegungen eingehen. Und das klingt ja jetzt so wunderschön, Solarenergie. Zunächst einmal, damit wir uns nicht vertun, der Beitrag der Solarenergie zum heutigen, man sagt ja jetzt Mix, ist verschwindend. Das hat viele Gründe, über einige werden wir reden. Aber zunächst schauen wir uns mal die Natur an. Die Natur wandelt Lichtenergie um, notabene in chemische Energie. Die Natur hat gelernt, diese chemische Energie als Speicher zu verwenden, in den richtigen Stoffen. Und ich muss vorausschicken, das können wir nicht. Wir produzieren etwa aus Solarenergie Elektrizität. Und die können wir nicht in großen Mengen und über längere Zeit speichern. Das ist eine unserer Probleme. Wenn ich Ihnen also hier zeige, und ich muss mal gucken, wann die Sonne untergeht, trotz Photovoltaik, wenn ich Ihnen also hier zeige, wie sauber und wie schön das aussieht, denken Sie daran, das sind im Augenblick noch Randeffekte. Und das hat Gründe. Ich habe einige Beispiele ausgewählt und sie hängen sowohl bei der Windenergie als bei der Solarenergie mit der Tatsache zusammen, dass sie eben nicht dauernd zur Verfügung stehen und noch weiter nicht gespeichert werden können. Wir haben keine Methoden zur Speicherung. Deshalb müssen wir sie laufend produzieren und deshalb müssen wir Grundlast vorhalten. Das andere kommt obendrauf. Da wird jetzt diskutiert, man würde etwa die Energie mechanisch speichern, etwa in Speicherkraftwerken. Überlegen Sie sich, das müsste dann in Norwegen geschehen, überlegen Sie sich, die Leitungen gibt es übrigens nicht, welche enorme Transportverluste damit verbunden wären. Ich wollte Ihnen nur zeigen, was immer Sie an Lösungen ersinnen, stößt auf Schwierigkeiten. Aber nichts geht ohne die Chemie und das will ich Ihnen jetzt zeigen. Ehe wir Erdöl verbrennen, müssen damit chemische Reaktionen gemacht werden. Reformieren, verändern, hydrieren, dehydrieren, alles das sind chemische Prozesse, ehe aus diesem schwarzen Zeug ein nützlicher Treibstoff herauskommt. Das muss ich ja fast beschreiben. Denken Sie, und wir werden sicherlich, wollen ja dann nicht der Kanzlerin widersprechen, das Zeitalter der Elektromobilität. Wir werden uns also mit der Brennstoffzelle befassen müssen und damit letzten Endes auch mit dem Wasserstoff. Wir werden fragen müssen, wie wandelt sich dann elektrische Energie in Lichtenergie um oder umgekehrt. Wir werden uns diesem trivialen Problem der Wärmeisolation zuwenden müssen und egal, ob Sie Fahrrad oder Auto fahren, die Frage, wie schwer Ihr Gefährt ist, wird natürlich in den Energieverbrauch eingehen. Und wenn wir über Materialien reden, ich komme aus dem Max-Planck-Institut für Polymerforschung, dann sind Sie ja nicht überrascht, dass ich etwas zur Selbstrechtfertigung sagen möchte. Und damit bin ich bei den Kunststoffen. Hier ist die Ikone des Plastiks, das Polyethylen. Sie werden sagen, ich bin nicht so schlimm, aber das ist die Realität. Und wenn Sie sagen, Polyethylen, Plastik, das ist aber doch sehr banal, um nicht Schlimmeres zu sagen. Hier ist ein Thema, zu dem ich eine eher emotionale Beziehung habe. Dieser Hüftgelenkkopf muss aus ultrahochmolekularem Polyethylen bestehen, damit er hart genug ist. Aber wir müssen dieser sehr unpolaren Oberfläche beibringen, dass sie an der Oberfläche wasserfreundlich ist. Sonst strömt kein Schmiermittel ein. Polyethylen, derselbe Stoff wie Ihre Plastiktüte. Und doch ist unsere öffentliche Wahrnehmung, wenn von Plastik die Rede ist, so. Wir denken hauptsächlich an Plastikmüll. Und deshalb muss ich Ihnen hier ein paar harte Fakten, und sagen Sie nicht, naja, das ist aber eine sehr verdächtige Quelle, die Zahlen stimmen. Ich muss Ihnen ein paar Fakten schildern. Wenn wir etwa Joghurt transportieren, dann transportieren wir in Ihren Glastöpfchen mehr als ein Drittel des Gewichts und verpacken. Das sieht hier sehr viel anders aus, wenn wir ein Fahrrad von 6 Kilo oder wenn wir Airbus nachschauen, welche Materialien werden denn verwendet. Ich glaube, es braucht nicht viel Fantasie, sich klarzumachen, dass zwischen mechanischer Stabilität und geringem Gewicht kein Widerspruch bestehen muss. Es ist nur wichtig, dass die Kunststoffe diese mechanische Stabilität nicht haben. Wir machen deshalb eine sogenannte mechanische Verstärkung. Die Kohlenfaser verstärkte Polymermatrix, und Sie erkennen die Bedeutung des geringen spezifischen Gewichts. Würden wir Kunststoffe durch konventionelle Materialien ersetzen, kämen wir auf diesen Unterschied im Energieverbrauch und kämen wir auf diesen Unterschied in der zusätzlichen CO2-Produktion. Mache ich was falsch?
Das Mikro arbeitet nicht so, wie es sein sollte.
Die nächste Frage nach dem Recycling. Ich sage Ihnen ganz klar, die technologischen, wissenschaftlichen Fragen für das Kunststoffrecycling sind alle gelöst. Die entscheidende Frage ist die der gesetzlichen Rahmenbedingungen und die des Verbraucherverhaltens. Aber ich füge noch etwas hinzu. Und das ist die Tatsache, dass natürlich ein Kunststoff auch ein Energieträger ist. Bedenken Sie bitte, 90% haben wir sofort verbrannt. Warum darf ich am Ende des Lebenszyklus den Kunststoff, ob das nun Kautschuk oder Polyethylen ist, nicht doch als schnittfest gemachtes Erdöl verbrennen? Das, meine Damen und Herren, sind meine freundlich gemeinten Aussagen zur Rolle von Kunststoff in der Energietechnologie und in der Energieeinsparung. Aber lassen Sie uns noch die Probleme klar hervorheben. Die primäre Erzeugung von Energie produziert Elektrizität. Wir haben aber keine Möglichkeit, zum Beispiel Solarenergie in den nötigen Mengen in Form chemischer Stoffe zu speichern. Und was sich fast erübrigt an dieser Stelle, Biomasse wird nie eine Alternative sein, schon wegen der Konkurrenz zur Nahrungsmittelerzeugung. Vor diesem Hintergrund, und das müssen Sie mit nach Hause nehmen, es wird keine Energietechnologien geben, ohne dass wir die chemischen Prozesse besser beherrschen und ohne dass wir neue Materialien machen. Vor diesem Hintergrund schauen wir uns nun die drei Kernthemen an. Das wäre ein Weg zur Energieersparnis. Wir brauchen andere. Und denken Sie bitte an solche Wärmeaufnahmen und denken Sie an das gute alte Styropor, wie viel durch eine scheinbar triviale Chemie, nämlich die des Polystyrols, und was ein richtiger Organiker ist, wird auf die Erzeugung von Styropor durch radikalische Polymerisation vielleicht ein wenig hinuntergucken, aber es ist ein unglaublich wichtiges Material. Zweites Beispiel. 50% der einfallenden Sonnenstrahlung sind anfallend im nahen Infrarot, das heißt, sind Materialien, die sind Energien, die nur Wärme produzieren. Wie können wir denn die Wärme aus dem Auto oder aus dem Gebäude heraushalten? Natürlich gibt es komplexe Technologien wie etwa phototrope Gläser, elektrisch betriebene Verdunklungen. Das ist alles preislich nicht akzeptabel. Was könnten wir auch tun? Stellen Sie vor, wir können eine Fensterscheibe machen, die im Sichtbaren völlig transparent ist. Gut, so viel zum Hightech in dieser. Stellen Sie sich vor, wir könnten eine Fensterscheibe machen, die im. Lutz, jetzt gucken die alle zu, was du machst. Na gut. Zum dritten Mal, stellen Sie sich vor, wir könnten eine Fensterscheibe machen, die im Sichtbaren völlig durchsichtig ist. Und im nahen Infrarot, da wo es die unangenehme Wärmestrahlung trägt, absorbiert. Die Antwort, Sie brauchen die richtigen Farbstoffe. Die haben wir gemacht und die werden inzwischen industriell produziert. Sehen Sie zum Beispiel einen Stoff, einen Farbstoff. Und wie schade, Sie würden hier den ganzen Regenbogen der Farbstoffe sehen. Und Sie sehen hier vor allen Dingen, dass einer dieser Stoffe in das nahe Infrarot, da wo unser Auge das nicht mehr wahrnimmt, absorbiert, also die Wärmestrahlung wegnimmt, aber sonst die Scheibe transparent lässt. Jetzt werden Sie sagen, wo bleibt die Energie? Als Wärme. Das kann aber doch nicht die Lösung sein. Doch, das ist die Lösung, weil wir natürlich außen viel mehr Ventilation haben, sodass es genügt, an der Stelle die Lichtenergie in Wärme umwandeln zu können und sie abzuführen. Drittes Beispiel. Das ist ein Beispiel, das Sie von der BASF kaufen können. Stellen Sie sich also auch vor, Sie erwärmen ein Wachs. Das kostet Energie. Diese Energie, die Sie hineingesteckt haben, wird wieder frei, sollte dieses geschmolzene System wieder fest werden. Das macht aber nichts, denn wenn wir über Tag in unserem Beton eine Summe von Wachskügelchen haben, werden wir Energie verbrauchen ohne komplexe Technologie und in der Nacht darf das wieder freigesetzt werden. Dies ist eine
technologische Lösung ohne irgendwelche Hightech-Ansprüche. Aber hier ist wiederum der Punkt, auf den ich mehrfach hingewiesen habe. Es gibt viele technische Lösungen, die der Markt noch nicht abnimmt, obwohl es um einige Cent geht. Hier wäre ein sehr einfaches Beispiel der Energieeinsparung. Und nun kommen wir, und das ist jetzt ein Schluck aus der Pulle, nun kommen wir, nachdem wir uns die Brot- und Butter-Lösungen angeschaut haben, auf etwas anspruchsvollere Lösungen. Hier geht es, und das klingt ja sehr modern, jetzt geht es um Elektronik. Und zwar um Elektronik mit organischen Stoffen. Wovon reden wir? Nun, wir hatten ja mehrfach über eine Solarzelle gesprochen. Was passiert da? Nun, Licht trifft auf die Ansammlung zweier organischer Stoffe. Den einen Stoff nennen wir Donor. Der schenkt etwas her. Den anderen Stoff nennen wir Akzeptor, der nimmt etwas auf. Was denn? Elektronen. Die Lichtenergie bewirkt, dass zwischen diesem Paar von Verbindungen Ladung hin und her geschoben wird. Nein, hin und her ist falsch, sondern hingeschoben wird, dass diese Ladungen, die negative Ladung und die positive Ladung, zu ihren Elektroden laufen und dort eine Spannung aufbauen. Licht hinein, Ladung heraus. Und Sie haben alle schon einmal LEDs, lichtemittierende Dioden gehört. Und was Sie mit nach Hause nehmen, das ist das Gegenteil der Solarzellen. Nämlich Ladung hinein, Licht heraus. Durch zwei Elektroden injizieren Sie die positive und die negative Ladung, die spazieren durch den Film, treffen sich, rekombinieren, haben Überschussenergie und hier werden sie durch Aussendung von Licht los. Drittes Beispiel, wohl das mengenmäßig umfänglichste, ein Feldeffekttransistor, kurz gesagt ein Schalter. Sie haben hier zwischen zwei Elektroden eine da, das hätte man sehen sollen hier, das ist gelb. Da fließt ein Strom, den Sie durch eine dritte Spannung, durch ein sogenanntes Gate, steuern. Wir können Ströme verstärken, wir können sie unterdrücken. Wozu brauchen wir Feldeffekttransistoren? Sie werden das noch sehen, sowohl für Low-Tech als auch High-Tech-Anwendungen. Nur alle Technologien, wie ich sagte, beruhen auf der Frage der Materialien. Und ich bin eher organischer Chemiker, also wir spielen mit Kohlenstoffverbindungen. Es gibt aber eine Verbindung, die die anorganischen Chemiker für sich reklamieren, das ist das Silizium. Es gibt seit 60 Jahren hocheffiziente Solarzellen mit Silizium. Silizium hat viele Vorteile gegenüber organischen Verbindungen. Aber sehen Sie, hier ist das Dilemma. Wir wollen organische Halbleiter, die haben wir eben in Funktion gesehen, gegen anorganische vergleichen und wir haben es letztendlich immer mit dieser Abwägung von Kosten und Perfektion und Wirkungsweise der Zellen zu tun. Und was nun die organischen Stoffe vor allem auszeichnet, sie sind sehr leicht, sie sind flexibel, ein Riesenproblem in der Elektronik und sie sind vergleichsweise billig. Und diese Frage der Kosten geht auch in die Energiebilanz ein. Sehen Sie zum Beispiel, wir wollen uns nur mal den Fall anschauen, wenn wir ein Silizium als Halbleiter in einer Solarzelle verwenden, dann müssen wir ja vorher dem Sand, dem Siliziumoxid, seinen Sauerstoff weggenommen haben. Der gibt er aber nicht gerne her. Das heißt, wir müssen sehr viel Energie aufwenden, um erst die aktive Komponente des Siliziums zu bekommen. Wir sprechen zu gut Deutsch von der Energy Payback Time, die Zeit, in der eine Solarzelle erst einmal funktionieren muss, um die aufgewendete Energie zur Reduktion des Siliziumoxids zurückzubekommen. Nun, man soll über die Weisheit der europäischen Behörden hier nicht sprechen, aber bei den lichtimitierenden Dioden gibt es zwei Anwendungen. Das eine sind die Displays, Sie sehen das auf der Armatur, auf dem Armaturenbrett Ihres Autos, und das ist die Beleuchtung. Und daran soll kein Zweifel bestehen, wenn wir Beleuchtung machen mit einer Leuchtdiode statt mit einem glühenden Draht, dann produzieren wir weniger Hitze. Also unter dem Aspekt der Energieeinsparung tun wir etwas sehr Segensreiches. Ich habe mir etwas anderes überlegt. Wenn Sie etwa jetzt nicht an hierzulande denken, wo vielleicht für irgendeinen Teil der Bevölkerung Bildung etwas Wichtiges wäre, nämlich lesen können, dann müssen sie etwa abends, wenn die Arbeit getan ist, Licht haben. Das heißt, die brauchen eine Solarzelle und sie brauchen eine Leuchtdiode. Nur damit wir nicht uns immer auf uns selbst beziehen. Der nächste Fall, ich sagte Ihnen ja, Leuchtdioden, wenn wir sie denn billig machen können, haben Konsequenzen für die Informationsverarbeitung. Da sind die Touchscreens oder da sind die aufrollbaren Zeitungen. Hier ist das Beispiel dünnen. Ist verantwortlich. Jetzt geht, hören Sie mich noch, meine Damen und Herren? Sie sehen, wir müssen in der Lage sein, Bildschirme in den Displays wirklich dünn zu machen. Bitteschön. Energieeinsparung ohne viel Ausschuss. Das heißt, wir brauchen effiziente Produktionsprozesse. Und wir müssen eigentlich in der Lage sein, und das ist die Entwicklung, die Displays aufzurollen. Und wir reden hier wirklich um beträchtliche Umsätze für die Zukunft. Aber bedenken Sie bitte, es geht darum, Hochtechnologie effizient zu machen. Noch einmal, mit vergleichsweise billigen Materialien, denken Sie an die Beziehung Kosten-Performance, und mit Materialien, die mehr können als Silizium. Was wäre ein Beispiel? Nun, wenn Sie an das Fernsehen denken, erwarten Sie natürlich, dass Sie alle Farben in Ihrem Display haben. Technisch werden die durch Addition unterschiedlicher Farben, ach, jetzt habe ich mir so viel Mühe gemacht, das ist grün, das ist blau. Na gut, also, Sie brauchen RGB, Rot, Grün, Blau, um dann durch Addition alle Farben zu erzeugen. Woher kriegen Sie die eigentlich? Ich möchte im Vertrauen darauf, dass Sie diesen guten chemischen Stoff, das Benzol, nicht zu sehr verabscheuen und sagen, ich habe keine Angst vor den chemischen Stoffen, Ihnen erzählen, wie wir Farben machen. Und das geht einfach so, dass wir aus diesem Grundstoff etwa eine Kette machen und machen die Kette länger und länger, machen sie noch länger, dadurch einen großen Bereich bewegliche, anregbare Elektronen erzeugen. Warum? Weil wir die Wechselwirkung von Stoffen mit Licht steuern können. Denken Sie bitte an die Solarzelle. Das heißt, eines der ältesten Themen der Chemie ist ja Eigenschaften. Ich hoffe, dass Sie Herrn Latsch schon zugehört haben, Eigenschaften zu synthetisieren, nämlich Farben gezielt einzustellen. Und das können wir nicht nur mit solchen Ketten machen, sondern das können wir mit Molekülen machen, die eher scheibenförmig sind. Und wir müssen die größer und größer machen, weil die Physiker aus bestimmten Gründen größere Scheiben benutzen. Das erkläre ich Ihnen später. Und die Chemie macht das nicht durch irgendeine simplen Pyrolyseprozess. Sie werden später sehen, dass wir solche Scheiben aus solchen dreidimensionalen Vorläufern erzeugen. Hier habe ich Ihnen mal einen blau imitierenden Polymerstoff gezeigt. Eine lange Kette, denken Sie bitte daran. Und da müssen Sie jetzt durch, ob Sie nun Chemiker sind oder nicht. Wir machen eine lange Kette beweglicher Elektronen. Das heißt, wir steuern die Energielücke, wir steuern letztendlich die Farbe. Das ist deshalb besonders kritisch, weil wir auch blaues Licht sehr langlebig produzieren müssen, diese Anregungszustände aber sehr energiereich sind und damit auch sehr gefährdet gegenüber Zersetzungsreaktionen. Und hier sehen Sie das Modell, hier sehen Sie, dass wir blaues Licht durch Anlegung von Spannung, Elektrolumineszenz produziert. Nun gibt es ein Problem. Ein richtiger Organiker hat gern die verdünnte Lösung. Da weiß er alles, versteht alles. Nur ein solches Bauelement bezieht sich auf den Feststoff. Feststoff bezieht sich auf dünne Filme. Wir müssen lernen, das, was im Film, im Feststoff passiert, zu beherrschen. Zum Beispiel, wenn solche Moleküle sich zu nahe kommen, dann tun sie etwas uns sehr Unerwünschtes. Sie tauschen zwischen ihren Ketten Anregungsenergie aus. Verheerend, weil es ein Zersetzungsmechanismus bedeutet, weil es die Lichtreinheit stört. Was müssen wir tun? No, zum Glück kennt die Chemie Tricks, zum Beispiel diese konjugierte Kette in seine eigene Wurstpelle, in ihre eigene Wurstpelle einzupacken, daran zu hindern, dass Anregungszustände zwischen den Polymerketten unerwünschterweise hin und her laufen. Oder, das war das Beispiel des Blauen. Wenn wir ein bisschen umsortieren, erinnern Sie sich, wir wollen Bereiche beweglicher Elektronen erzeugen, wenn wir ein bisschen umsortieren, die großen Moleküle, dann steuern wir die Farbe, dann haben wir die erwünschten Palette, um ein Vielfarbendisplay zu erzeugen. Ja, das werden wir weglassen, uns stattdessen auf den Feldeffekt-Transistor einmal stürzen. Vielleicht haben Sie einmal von Moore's Law gehört. Es werden sich laufend die Speicherdichten und die Dichten der Elemente erhöhen, was natürlich die Frage erstens aufwirft, haben Sie die richtigen Stoffe dafür und nicht nur die aktiven Komponenten, auch die Isolatoren. Und ich möchte Ihnen doch gerne einmal, wenn Sie den Namen nicht schon gehört haben, Feldeffekt-Transistor, ich hatte Ihnen erzählt, das ist nichts anderes als ein Schalter, aber wir müssen ihn bitte schön sehr billig machen können, wir müssen ihn im Extremfall drucken können, nur so können wir in hoher Geschwindigkeit, ohne großen Energieverlust und auch ohne Wärmeverluste beim Betrieb, einen Schalter produzieren. Sie kennen alle die Streifencodes, die da von der Dame an der Kasse über den Lichtstrahl gezogen werden. Man würde das gerne vereinfachen durch eine einfachere, elegantere Technologie. Lassen Sie uns das mal als eine Low-Tech-Variante schildern und hinzufügen, man kann mit den Feldeffekt-Transistoren auch komplexere Technologien beherrschen. Und all das, bitteschön, soll mit organischen Stoffen geschehen, damit wir geringen Energieaufwand haben, damit wir flexible Feldeffekttransistoren bauen und damit wir die optischen und elektrischen Eigenschaften durch die Synthese gezielt einstellen können. Hier ist ein solches Beispiel, etwa das Beispiel eines Radiofrequenz-Identifikationsetiketts. Stellen Sie sich vor, das Etikett ist nun an Ihrem Käse in Ihrem Kühlschrank. Wenn der Käse aufgebraucht ist, wird automatisch beim Händler neuer Käse bestellt. Das geht relativ einfach, wenn Sie billig diesen Feldeffekt-Transistor als zentrales Element bauen können. Ich will das hier kurz zusammenfassen. Ich muss ja auch meinen Kollegen noch was zu sagen haben. Deshalb finden Sie da unten immer empfehlenswerte Literatur zum Nachlesen. Warum zeige ich Ihnen dieses Bild hier? Das ist ganz einfach. Ein Feldeffekt-Transistor, der Schalter, lässt sich umso schneller schalten, desto beweglicher die Ladungen in den Leiterbahnen sind. Also müssen Sie als Chemiker nicht nur die richtigen Moleküle haben, Sie müssen sie in die richtige Sortierung, in die richtige Überstruktur bringen. Und das ist das Phänomen der, wir sagen, Supramolekularität, hohe Ordnung, führt zur gewünschten Ladungsträgermobilität in Feldeffekttransistoren. Meine lieben Damen und Herren, das war die Energiespeicherung. Wir müssen Wärme isolieren, wir müssen energiegünstige Produktionsprozesse haben. Wir müssen beleuchten ohne unnütze Wärme zu produzieren. Alles das, zum 28. Mal sei es gesagt, ist an die Verfügbarkeit der richtigen Stoffe geknüpft. Nun schauen wir uns die Energieherstellung an. Die Natur ist uns da weit voraus und doch wieder nicht. Ich hatte Ihnen erzählt, die Natur kann die Lichtenergie einsammeln und in chemische Energie abspeichern. Das Erstere können wir auch, wir kommen in ein paar Minuten darauf. Das Zweite können wir noch nicht. Die natürliche Lösung ist allerdings nicht besonders energieeffizient. Und hier zeige ich Ihnen mal, wie wir das stofflich machen. Können Sie sich erinnern? Ein Stoff nimmt das Elektron auf, ein Stoff gibt es. Und dieser Transfer, diese Übertragung, wird durch das Licht bewerkstelligt. Also noch einmal, es wird Lichtenergie in Ladungen umgewandelt. Und Sie können sich leicht vorstellen, wenn wir etwa anorganische Halbleiter, Titandioxid ist ein Spitzenkönner, als Akzeptoren verwenden, dann nehmen wir organische Farbstoffe als die Donatoren, die die Elektronen herschenken, wenn sie durch Licht getroffen werden. Das klingt alles sehr einfach. Wir müssen aber die Energieniveaus sehr sorgfältig einstellen und wir müssen dafür sorgen, dass die Ladungen, so sie denn entstanden sind, auch zu ihren Elektroden laufen können. Dass es hier andere Konzepte gibt für Solarzellen, möchte ich hier nicht weiter ausführen. Halten Sie bitte die Idee fest, zwischen zwei Stoffen erfolgt lichtinduziert die Ladungstrennung. Dass hier, liebe Damen und Herren, sehr viel Grundlagenforschung zu betreiben ist, sollten Sie auch mit nach Hause nehmen. Stellen Sie sich vor, Licht trifft auf Ihr Ensemble von Molekülen. Das bringt mir endlich bei, nicht so mit den Händen herumzufuchteln, weil ich jetzt das Mikrofon so schön stillhalten muss. Also stellen Sie sich vor, das darf ich noch, stellen Sie sich vor, Licht trifft auf ein Molekül, erzeugt eine Anregung. Was macht die Anregungsenergie? Nun zum Beispiel, sie verteilt sich zwischen den Molekülen. Wir nennen das einen entarteten Energietransfer der Anregungsenergie. Irgendwann läuft sie auch weiter und kann zum Beispiel auf einen Akzeptor Ladung übertragen. Wenn Sie das nicht verstehen, können Sie keine Solarzelle optimieren. Energieübertragung, Ladungsübertragung. Und wenn es um Forschungsmittel geht, hier sind noch lange nicht alle Fragen beantwortet. Und wenn Sie nicht gemerkt haben, das ist ein Plädoyer für die Grundlagenforschung. Dieses Beispiel lassen wir weg, sondern kommen auf einen nächsten Punkt. Und wir bewegen uns jetzt zur Frage der Rolle von Wasserstoff in Energietechnologien. Ich hatte Ihnen erzählt, wir können in einer Solarzelle aus Licht elektrische Energie erzeugen. Wir können natürlich, das haben Sie alle in Ihrem Unterricht einmal gesehen, eine Elektrolyse machen und damit Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff spalten. Ist aber sehr umständlich. In den zwei Schritten könnten wir nicht die Lichtenergie nutzen, um sofort, wir sagen katalytisch, Wasser zu spalten. Übrigens, das ist ein anderer Unterschied. Wir möchten für die Wasserstofftechnologie aus dem Wasser den Wasserstoff bekommen. Die Natur, wenn sie Vergleichbares tut, produziert keinen Wasserstoff. Wir möchten also Wasser spalten, um Wasserstoff zu bekommen. Hier ist es einmal symbolisiert. Und glauben Sie mir, dies ist ein sehr komplizierter Vorgang, bis das geschieht. Nämlich hier sind so wie Sie das eben auch bei der Solarzelle gesehen haben, Elektronenübertragungsreaktionen beteiligt. Die sind nun leider reversibel, die laufen hin, das wollen wir, aber auch zurück, das wollen wir nicht. Die Kunst besteht darin, diese Gleichgewichtsprozesse in eine bestimmte Richtung zu treiben. Nun stellen Sie sich vor, sei es durch Solarenergie plus Elektrolyse oder durch direkte Wasserspaltung, wir hätten Sauerstoff und Wasserstoff produziert. Klar, Sauerstoff haben wir überall. Wasserstoff ist unser Energieträger. Und das bringt uns natürlich hier auf die Frage der Brennstoffzellen. Und das möchte ich Ihnen jetzt einmal erzählen. Was ist eine Brennstoffzelle und worauf ruht sie und wo sind Materialien gefordert? Also, ich unterstelle, dass Sie den Unterschied kennen. Und jetzt gucken wir uns einmal an, dass das eine Geschichte hat, nicht nur seit diesen Tagen, dass wir halt ein Auto mit Wasserstoff betreiben. Aber wir müssen uns nochmal klar machen, was geschieht denn da chemisch? Auch wieder aufschreiben, übers Bett hängen. In der Brennstoffzelle geschieht das Umgekehrte dessen, was wir bei der Wasserelektrolyse machen. Wasserstoff reagiert mit Sauerstoff. Oder ich dürfte auch sagen, wir machen die Reduktion von Sauerstoff. Das tut manchmal oder erfreulich schnell passieren, aber meistens nicht. Also brauchen wir einen Katalysator. Und das beschäftigt uns unter anderem unter dem Aspekt der Materialchemie. Und um Ihnen das zu erklären, möchte ich Ihnen ein neues Material erstmals einführen. Und ich werde das noch dreimal tun. Ich liebe diesen Stoff. Und deshalb möchte ich Ihnen noch dreimal, bis Sie dann wirklich genug haben, über die Rolle von Graphenen, Sie werden sehen, was das ist, in der Energietechnologie reden. Zunächst einmal, wir gehen nochmal zurück auf die Brennstoffzelle. Wir brauchen A, eine Membran, die diese beiden Reaktionsräume trennt. Da muss sehr schnell Protonen übertragbar sein, aber sie soll die beiden Kammern trennen. Und dann brauchen wir einen Katalysator, damit der Sauerstoff mit dem Wasserstoff reagiert, aber bitteschön nicht explosionsartig. Was nimmt man? Platin. Platin findet sich etwa zu 2 bis 4 Gramm in jedem Auto, so denn eine Brennstoffzelle nötig wäre. Ich rede jetzt nicht von Abgasreinigung. Und ich behaupte, bin ja sonst schon autoritätsgläubig, aber die Kanzlerin hat Unrecht, es wird keine Elektromobilität geben, wenn wir als Katalysatoren für die Sauerstoffreduktion weiterhin Platin verwenden. Das wird gar nicht bezahlbar sein und im Übrigen, so viel Material gibt es gar nicht. Ergo muss die Chemie her. Und sie muss Wege finden, ohne Platin die Sauerstoffreduktion zu katalysieren. Die Membran werde ich Ihnen hier nicht erzählen. Ich gucke, ob einige von Ihnen etwas Ermüdungserscheinungen aufweisen. Nein, wir werden aber die Membran nicht weiter behandeln, sondern uns mit dem Katalysator befassen. Rechnungen. Man kann die Chemie auch theoretisch betreiben, hatten uns gesagt, ihr könnt es machen, wenn ihr diese Graphenschichten, Kohlenstoff-Honigwaben, ein bisschen mit Stickstoff dotiert. Haben wir gemacht. Ich kann Ihnen leider, ich würde es ja so gerne, nicht erzählen, wie wir hier in die Peripherien der Kohlenstoff-Honigwaben Stickstoff hineinbekommen, dass das Ganze noch porös gemacht werden muss, weil ja Sauerstoff und Wasserstoff zutreten müssen, das wissen Sie auch. Ich will Ihnen hier nur zeigen, das ist einer unserer billigen Katalysatoren. Das ist, und diese Ordinate ist das Maß für die katalytische Aktivität. Das ist Platin. Das ist einer unserer einfach herstellbaren Katalysatoren. Die Sache ist noch komplizierter. Wir wollen bei diesem Prozess der Sauerstoffreduktion 4 Elektronen übertragen. Wir wollen ja Wasser herstellen, nicht Wasserstoffperoxid. Auch das lässt sich steuern. Wir haben in der Tat nahe an 4 Elektronen. Es funktioniert. Wir brauchen kein Platin. Sie können mit Ihrem Platinzeug anderes, vielleicht besseres machen. Aber bleiben wir noch bei der Frage der Energieproduktion. Sie merken, dass ich mich sehr zurückhalte mit Aussagen und Prognosen, die mir nicht zustehen, in die ich nicht genügend Einblick habe. Ich kann Ihnen allerdings sagen, was geht und was nicht geht. Wenn wir Windenergie nutzen, wäre es gut, wenn die Propeller größer und größer werden. Vielleicht können sich einige noch an den Grovian erinnern. Man hat nie die Unwucht in den Griff kriegen können. Das heißt, sie müssen leichte, aber mechanisch stabile Flügel bauen können. Und das geht nur, ich komme auf den Anfang zurück, und das hat jetzt überhaupt nichts mit Elektronik zu tun, sondern das geht nur mit kohlenfaserverstärkten Kunststoffen. Das wäre schon in Ordnung. Aber wenn wir wirklich das effizient machen wollen, brauchen wir, ich hatte Ihnen das erzählt am Beispiel des A350, brauchen wir die Kunststoffe, die allein uns diese Technologie realistisch machen. Das, meine Damen und Herren, war die Frage der Energieerzeugung. Wir haben uns 3 Fälle angeschaut. Den Fall der Solarenergieerzeugung, den Fall der Wasserstofftechnologie. Ich wollte Ihnen ja erzählen, was immer Sie tun, Sie brauchen die richtigen Materialien. Das entscheidet nicht zuletzt über die Zukunft einer Technologie. Nun bleibt die Frage der Speicherung. Lassen wir uns also mal auf Seite stellen die Frage, woher kriegen wir den Wasserstoff? Ich muss leider einem Journalisten, der sagt, Wasserstoff ist wohlfeil, widersprechen. Wir müssen erstmal Energie aufwenden, um ihn zu erzeugen. Aber wie speichern wir ihn? Ein schwieriges Problem, weil wir nicht einfach in einem Drucktank arbeiten können. Ergo brauchen wir Speichermedien. Dafür gibt es 2 Lösungen. Die erste Lösung wäre die physikalische Speicherung. Das heißt, der Chemiker macht, hier können Sie es sehen, ich glaube, hier kann man es nicht so gut sehen, macht sehr poröse Materialien, porös bis hinunter zur atomaren Ebene. Damit entsteht eine hohe spezifische Oberfläche, an die sich physikalisch der Wasserstoff anlagern kann. Das Problem ist klar. Sie verlieren sehr viel an Ordnung. Entschuldigung, Sie verlieren sehr viel an Bewegungsfreiheitsgraden durch diese Ordnung. Das kostet. Das heißt, die physikalische Speicherung in einem Schwamm wird nicht die technologische Lösung sein. Deshalb hat zum Beispiel mein Freund und Kollege Ferdi Schüth am Max-Planck-Institut für Kohlenforschung sich sehr darum bemüht, den Wasserstoff nicht physikalisch zu binden, sondern chemisch. Das sind, aber da habe ich ein weites Herz, das sind jetzt keine organischen, sondern anorganische Verbindungen. Aber Sie sehen auch hier, wenn es nur alles so einfach wäre, wir müssen es schaffen, Wasserstoff zu binden, wir müssen ihn wieder freisetzen, das Ganze soll bei niedriger Temperatur passieren und es muss völlig reversibel gehen und es soll auch noch schnell gehen. Sie sehen, welche Anforderungen an die Materialien gestellt sind. Und ich darf vorwegnehmen, weil wir uns in ein paar Minuten dem nähern, dies geht nicht ohne Nanotechnologie. Ich werde darauf in einer Minute kommen. Natürlich sollte ich hier en passant, jetzt muss ich mal gucken. Er hat aber auch sehr lange Einleitung gehalten, das müssen Sie zugeben. Ja. Licht funktioniert. Was mache ich? Also 60 Minuten ab. Gut. Die Batterie natürlich als Energiespeichermedium wäre ja schön, aber wir können die Mengen, die wir etwa für Heizung und Kühlung brauchen, nicht in Batterien speichern, aber für mobile Anwendungen. Ich möchte nur betonen, meine Damen und Herren, dass wenn wir eine Batterie bauen, etwa mit Graphitmaterial, die Ladungsdichte sehr gering ist. Also sagt der gewiefte Chemiker, dann nimm doch etwa Metalloxid. Dann wird beladen, entladen, beladen, entladen. Am Schluss liegt der Schlamm von ihrem Metalloxid am Boden der Zelle und die Batterie ist zu Ende. Was wir tun können, und ich verwende jetzt nur die vereinfachte, sogar in Deutsch, die vereinfachte Version, das ist ein wunderbarer Energiespeicher. Das ist die Hülle, in die wir wie ein Bonbon diesen Energiespeicher einpacken und das geht. Wir haben das gemacht. Und wir kriegen Rekordladungsspeicherkapazitäten, wie sie mit Kohlenstoff allein das nicht machen. Das auch ist die Kunst der Chemie, nicht nur Moleküle zu synthetisieren, sondern sie auch in den richtigen supramolekularen Zustand zu bringen. Und damit, ja, ich würde schon gerne noch sagen, nachdem die einige Nichtregierungsorganisationen die Gentechnik und die Kernenergie erledigt haben, steht jetzt die Nanotechnologie zur Debatte. Nano, das klingt bedrohlich, Nano ist nichts anderes als eine Längenskala. Ein Nanometer ist ein Millionstel Millimeter und ich kann es ganz kurz sagen, für viele technologische Lösungen, das sollte Ihnen zeigen, das ist ein Sumo-Ringer, das sollte Ihnen zeigen, dass die Größe in der Materialforschung eine zentrale Rolle spielt und ja, das hätte ich Ihnen gern auch nochmal erzählt, das gibt es nicht mehr. Ich will gerade jetzt zum Schluss hüpfen. Das entgeht Ihnen alles. Aber lassen Sie uns zusammenfassen. Energiespeicherung und Energieerzeugung und Energiespeicherung sind ganz empfindlich an die Verfügbarkeit der richtigen Materialien geknüpft. Es soll ja gar nicht bestritten sein, dass das alles physikalische Prozesse sind, die wir verstehen und optimieren müssen. Aber da wir in einer stofflichen Welt leben, müssen diese Stoffe richtig gemacht werden. Und das ist die Botschaft. Wir leben in einer stofflichen Welt. Es gibt keine neuen Technologien ohne neue Materialien. Naja, irgendwie müssen sie schon richtig gemacht werden. Und ich plädiere sehr dafür, dass die es machen, die es können. Und durch mehr Bankiers und mehr Rechtsanwälte und mehr Analysten werden wir der Lösung dieser zentralen Probleme um keinen Schritt weiterkommen. Ich sage das deshalb, weil alle unsere vier Kinder nicht in die Naturwissenschaft gegangen sind. Ich möchte Ihnen also ganz gerne vermitteln, dass wir die Chemie, du kannst schon aufstehen, dass wir die Chemie aus der alchemistischen Ecke herausholen müssen, sondern dass da ein rationeller Ansatz hintersteht, dass wir durch die Synthese und die Verarbeitung, die Erzeugung eines definierten makroskopischen Zustandes erst die Funktion, die gewünschte Funktion erzeugen, dass wir die Funktion synthetisieren. Insofern also ist der Gegensatz, der von manchen, wenn sie etwa Babynahrung vermarkten, der Gegensatz zwischen suspekter Chemie und gutem Bio absolut unsinnig, weil durch nichts in der Natur begründet. Ich würde gern zum Schluss mich entschuldigen, wenn Sie nicht Naturwissenschaftler sind, Ihnen zu viel vom Pferd erzählt habe. Ich wollte Ihnen ja möglichst viel gleichzeitig aus unterschiedlichen Richtungen berichten. Ich hoffe aber, dass Sie irgendwie das Gefühl haben, naja, wenigstens er weiß, wovon er redet. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Im Rahmen der zentralen Ringvorlesung der Georg-August-Universität hörten Sie Dr. Klaus Müllen vom Max-Planck-Institut für Polymerforschung in Mainz. In der kommenden Woche senden wir an gleicher Stelle einen Mitschnitt der Vorlesung von Dr. Claudia Steinem von der Universität Göttingen. Sie trägt den Titel Entwicklung der modernen Wirkstoffforschung. Welche Bedeutung haben Zellmembranen?